ARD.
Trinken Sie lieber einen heißen Rumpunsch. Sie kriegen sonst eine böse Erkältung. Wollen Sie einen?
Ja, gerne. Adam war mit dem Morgenzug in die Stadt gefahren. Er hatte eigentlich gar nicht kommen wollen, aber es hatte ihn etwas gezogen, was über seine Widerstandskraft ging. Adam hatte noch einmal einen Blick auf Samuel im Sarg geworfen.
Ich will es nicht, dass er tot ist.
Und da das Gesicht im Sarg Samuels Gesicht gar nicht geglichen hatte, ging Adam weg, um allein zu sein und den Mann für sich am Leben zu erhalten.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 10.
Als Sie reinkamen, bin ich ordentlich erschrocken. So blass waren Sie. Sie sind fremd hier in Salinas?
Ich bin aus der Nähe von King City.
Sind wohl zum Begräbnis gekommen?
Ja. War ein alter Freund von mir.
Ja, die Beerdigung ist ja so schon nicht lustig. Aber wenn es dazu noch regnet, ist es umso trauriger.
Ich bin erst auf dem Rückweg so nass geworden.
Wenn es wegen der Erkältung ist, dann haben Sie jetzt genug. Aber wenn Sie bloß was trinken wollen, dann rate ich Ihnen zu meinem alten Jamaika-Rum. 50 Jahre alt. Man muss ihn aber pur trinken. Das Wasser tötet sein Aroma.
Ich will bloß was trinken.
Da mache ich gerne mit. Gut Wasser. Kann einen aber umwerfen. Ich rate Ihnen nicht mehr als einen zu trinken. Es sei denn, Sie wollen umgeworfen werden. Das kommt ja vor.
Sagen Sie, kennen Sie Kates Etablissement?
Sie leben auf einer Ranch?
Ja, ich habe eine Farm bei King City. Mein Name ist Trask.
Sehr erfreut. Verheiratet?
Nein, zurzeit nicht.
Witwer?
Ja.
Gehen Sie zu Jenny. Lassen Sie die Finger von der Kate, das ist nichts für Sie. Jennys Etablissement ist gleich nebenan. Gehen Sie dahin. Übernächste Ecke, dann rechts rum.
Und was ist mit dem Haus von Kate?
Sie gehen zur Jenny.
In der Castroville Street stand der klebrige Schlamm fußhoch. Und das Chinesenviertel war so überschwemmt, dass seine Bewohner Bretter über die schmale Straße legen mussten. Der Abend war trüb, schmutzig, windig und so kalt, dass sich die Rumnebel in Adams Schädel verflüchtigten, ohne dass sich seine Ängstlichkeit wieder einstellte.
Treten Sie ein, bitte.
Oh, Sie hätten einen Regenmantel anziehen sollen. Sind Sie hier bekannt?
Nein,
Ich werde näher zur Lampe hintreten, wenn Sie wünschen.
Nein, lassen Sie nur.
Sie sind doch sicher zu irgendeinem Zweck hergekommen, nicht? Wenn Sie mir Ihre Wünsche äußern.
Ich möchte Kate sprechen.
Miss Kate ist beschäftigt. Erwartet sie sie?
Nein, ich möchte Kate sprechen.
Das geht nicht. Kennt Miss Kate sie?
Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Sagen Sie ihr bitte, Adam Trask möchte sie gern sprechen. Sie wird dann schon wissen, ob ich sie kenne oder nicht.
Kate saß in dem Drehstuhl am Schreibtisch. Ihr Zimmer war ein Gemisch aus Behaglichkeit und Sachlichkeit. Die Wände mit safrangelbem Seidenstoff bespannt, tiefe Sessel mit seidenen Bezügen, seidene Lampenschirme, hinten ein breites Bett mit glänzend weißer Satindecke. Kein Bild an der Wand, keine Fotografie noch sonst ein persönlicher Gegenstand war vorhanden. Die eine Seite des Raumes war Schlafzimmer, die Mitte Salon und die andere Seite war Büro. Ein Rollschreibtisch mit einer grün verschirmten Lampe darauf, ein Drehstuhl davor und ein gewöhnlicher Stuhl daneben.
Sie ist noch immer sehr hübsch. Ihr Haar, ihre Lippen, ihre Narbe, kaum sichtbar, mit Puder verdeckt. Die Arme, die Schultern, die winzig kleinen Brüste, ihre Hände, ihr Hals.
Sie trug ein streng geschnittenes schwarzes Kleid mit langen Ärmeln. Ihr Haar war wieder blond. Kates Wangen waren nicht von Linien durchzogen. Ihre Augen wach und kalt, ihre Lippen schmal und fest. Die Nase war fein geformt, aber die Konturen ihrer Gestalt waren an keiner Stelle mehr scharf.
Ihre Hände sind alt geworden. Der Hals wird faltig. Ach.
Was wünschst du?
Kates Hand bewegte sich auf einen Papierbogen zu. Darunter hatte sie einen kurzläufigen Revolver versteckt.
Im Augenblick nichts. Ich wollte dich bloß einmal sehen.
Du hast mich erschreckt.
Wieso?
Nun, ich wusste doch nicht, was du tun würdest.
Das wusste ich auch nicht.
Adam starrte sie immerfort an, als sei sie ein toter Gegenstand.
Ich hab dich schon seit langem erwartet. Aber als du nicht kamst, habe ich dich wohl vergessen.
Ich habe dich nicht vergessen. Aber jetzt kann ich es.
Was soll das heißen?
Das soll heißen, dass ich dich jetzt sehe. Es war der alte Samuel, der sagte, ich hätte dich nie gesehen. Das ist richtig. Jetzt sehe ich dein Gesicht. Jetzt kann ich es vergessen.
Du glaubst, dass du das kannst.
Ich weiß, dass ich es kann.
Möchtest du was trinken? Du hast da schon rumgetrunken, das rieche ich doch.
Ja.
Er sah ihre dick gewordenen Fesseln an.
Na, trink doch. Ausgezeichneter Rum.
Sein Blick streifte über ihren vortretenden Bauch. Sie bemerkte es.
Warum lächelt er so? Was ist das für ein Lächeln?
Trink! Oder glaubst du, ich will dich vergiften?
Adam blickte stumm und lächelnd auf sein Glas.
Alkohol macht mich krank. Ich trinke nie welchen.
Adam lächelte sie an.
Du traust mir nicht über den Weg.
Nein.
Ich trinke nichts mehr.
Brauchst du nicht. Ich trinke nur noch das aus und dann gehe ich.
Ich habe keine Angst vor dir.
Vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Du kannst mich vergessen. Aber das hast du ja schon, sagtest du. Was ist dir denn?
Ich sagte dir doch, das ist Gift für mich.
Ich nutze das nicht aus. Du hast einmal auf mich geschossen. Gott weiß, was du sonst noch angestellt hast. Ich habe dir so Geschichten gehört.
Adam genoss, was er sah. Er sah mit Freude ihrem Kampf zu. Aber er war doch auf der Hut. Ihm war der Revolver unter dem Papier nicht entgangen.
Erinnerst du dich an Sam Hamilton? Der dir bei der Geburt half?
Ich hasse ihn. Bin froh, dass er tot ist.
Warum denn bloß?
Weil er mich durchschaut hat, dieser Mistkerl.
Wenn ich dich bloß früher durchschaut hätte.
Du bist ein Trottel. Dich hasse ich nicht. Du bist bloß ein Schwächling und ein Schwachkopf. Ja, grinst du nur. Ein paar Gläser und du glaubst, du bist ein Mann. Ich brauchte bloß meinen kleinen Finger zu krümmen und du kommst sabbernd auf den Knien rutschen zu mir zurück. Ich kenn dich. Als ich verletzt und krank war, da brauchte ich dich, aber du warst ein fader Kerl. Und als ich dich nicht mehr brauchte, versuchtest du, dich mir in den Weg zu stellen. Jetzt hör doch mal auf! Hör endlich mit diesem widerlichen Gegrinse auf!
Ich möchte wissen, was du eigentlich so sehr hast.
Das möchtest du wissen? Ja? Schon als kleines Mädchen wusste ich, was für dumme, verlogene Narren die Menschen sind. Meine Eltern, die Biederin spielten. Ich konnte bei ihnen alles durchsetzen, was ich wollte. Ich konnte immer bei Menschen durchsetzen, was ich wollte. Ich ließ sie übers Stöckchen springen und sie merkten es nicht. Ich verachte sie alle. Als junges Ding brachte ich einen Mann dazu, sich umzubringen. Der spielte auch nur den Biedermann, aber wollte doch nur mit mir ins Bett. Mit einem Kind. Ich hasse sie. Diese Lügner und Heuchler. Es macht mir Freude, ihnen die Maske herunterzureißen, ihnen die Nasen in ihre eigene Scheiße zu drücken. Da, sieh mal. Sieh mal die Fotografien hier. Das da, das ist ein States Senator. Verheiratet, 4 Kinder. Der hat Peitschen gern. Und der da, das weiße, verwaschene Gebilde da, das ist ein Herr vom Gemeinderat. Der da, ein Professor der Berkeley University, der hat auch so seine Vorlieben. Oder der da, ein Geistlicher, ein Pyromane, der zündete Häuser an. Und jetzt besorgen wir sie mit Streichhölzern.
Ich will das alles nicht sehen.
Ja, aber jetzt hast du es aber gesehen. Du glaubst es nicht? Keiner entgeht dem.
Ist das nicht gefährlich für dich, diese Fotos?
Hältst du mich für naiv?
Nein. Nein. Ich glaube, du bist völlig pervertiert. Du bist gar kein Menschenwesen.
Mach dir keine Sorgen. In ein paar Jahren ziehe ich von hier weg. Und dann werden sehr viele Kuverts auf die Post gehen.
Ich weiß, was du so hast. Du hast etwas in den Menschen, was du nicht begreifst. Dein Hass gilt gar nicht dem Bösen in ihnen. Dein Hass gilt dem Guten in ihnen, an das du nicht heran kannst. Ich möchte wissen, was du eigentlich willst.
Geld. So viel, wie ich brauche. Ich will nach New York. Aber vorher suche ich noch einen Mann. Einen ganz bestimmten Mann. Und wenn ich ihn finde, dann bringe ich ihn langsam, ganz langsam, unter den erlesensten Qualen ums Leben. Er soll wahnsinnig werden, bevor er stirbt.
Ich muss gehen.
Oh nein, geh doch noch nicht, mein Liebster. Meine Laken sind aus Seide, du sollst sie auf deiner Haut spüren.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Das ist mein voller Ernst, Liebster. Du bist kein tüchtiger Liebhaber, aber ich werde dir Unterricht geben.
Er sah auf ihre fleckige, runzlige Hand und fuhr angewidert zurück. Sie bemerkte es.
Was für ein Albtraum. Kann das alles wahr sein? Doch, denn du bist die Mutter meiner Kinder. Du hast dich nicht einmal nach ihnen erkundigt. Du bist die Mutter meiner Söhne.
Stimmt, ich bin die Mutter deiner Söhne. Deiner Söhne? Die Mutter bin ich, aber woher weißt du, dass du der Vater bist? Denk einmal nach. Wie oft ließ ich dich so nah an mich herankommen, dass es zu Kindern hätte kommen können?
Du warst schwer verletzt.
Für deinen Bruder war ich nicht so schwer verletzt. Denkst du gar nicht mehr an Charles?
Du bist eine Teufelin. Meinst du, ich könnte das von meinem Bruder glauben?
Was du glaubst, ist mir gleichgültig. Charles hätte ich lieben können. Er war in gewisser Weise meinesgleichen.
Du warst viel zu krank.
Ich kann alles, was ich will. Und jetzt zieh dich aus. Komm, zieh dich aus, mein Liebster. Und dann zeige ich dir, was ich noch alles kann.
Es hätte nichts zu sagen. Selbst wenn es wahr wäre. Es hätte ganz und gar nichts zu sagen.
Er musste lachen.
Komm schon.
Denn jetzt wusste er, dass es die Wahrheit war.
Komm schon, ich helfe dir aus deiner Jacke. Komm schon.
Ich gehe jetzt.
Joe!
Die Tür flog auf. Kates Hauszuhälter nahm 3 große Schritte Anlauf, stützte sich mit vollem Gewicht auf Adam und traf ihn mit der Faust hinter dem Ohr, sodass er zu Boden ging.
Die Stiefel. Gib ihm die Stiefel, Joe.
Der ist doch jetzt schon fertig.
Ich hab dir gesagt, du sollst ihm die Stiefel geben. Tja.
Der tritt in die Fresse.
Er wehrt sich nicht. Der ist ja vollkommen wehrlos.
Ich hasse dich. Ich hasse dich, Adam, hörst du? Ich hasse dich.
Miss Kate?
Das hat nichts zu sagen. Es hat ganz und gar nichts zu sagen. Weißt du, dass ich dich mehr als alles auf der Welt geliebt habe? So war es. Meine Liebe war so stark, dass es schon allerhand brauchte, um sie zu töten.
Du wirst schon wieder gekrochen kommen. Und betteln, Adam!
Soll ich ihm jetzt die Stiefel geben, Miss Kate? Miss Kate!
Adam? Adam!
Im Zug von Selinas nach King City umschwirrte Adam eine Wolke von verschwommenen Formen, Klängen und Farben. Samuels Beerdigung und die Unterredung mit Kate hätten Adam eigentlich bitter machen sollen. Doch das war nicht der Fall. Aus dem grauen, dumpfen Pulsieren stieg er auf in einen Zustand der Ekstase. Er fühlte sich jung und frei und erfüllt von einem Hunger nach Leben, nach Fröhlichkeit.
Wind and rain at his back, soak his funeral coat and the brim of his hat, jug of rum, rooting clouds of gray rats, swung round the row of brothels lit by rotten paper lamps. There she stands in her black evening gown, and only her hands have aged. Through the haze of the room, once a fool, so in love, for the first time he finally sees her face. So he smiles as if at a memory, at a ghost or photograph, pours another glass of rum, says to you, dear, the mother of my sons, to her delicate and wicked little laugh. And rain tears through the crying cypress trees, their tears as bittersweet as he is exhausted, drunk, and relieved.
Sie ist nicht mehr in mir. Herrgott, ich bin frei. Frei. Ich bin frei.
In diesem Jahr war der Regen so sanft und freundlich gefallen, dass der Salinasfluss nicht über seine Ufer trat. Ein schmaler Wasserlauf schlängelte sich in seinem breiten Bett aus grauem Sand. Und das Wasser war nicht milchig verschlammt, sondern klar und angenehm. Die Weiden, die im Flussbett wuchsen, waren dicht belaubt. Und die wilden Brombeerranken trieben ihre dornigen Schößlinge über das Erdreich hin. Es war sehr warm für den März. Anhaltend blies der Südwind und drehte die silbrigen Unterseiten der Blätter nach oben. Vor seinem aus Ranken, Brombeergesträuch und allerhand wirren, angeschwemmten kleinen Ästen wohlgebildeten Lager saß still ein graues Buschkaninchen und ließ sein Fell, das bei der morgendlichen Futtersuche vom Tau durchnässt war, in der Sonne trocknen. Hin und wieder rümpfte es die Nase und lauschte mit aufgestellten Ohren, um die Natur kleinerer Geräusche, die Gefahren für ein wildes Kaninchen bergen mochten, genauer zu untersuchen. Durch seine Pfoten hatte es ein rhythmisches Beben des Bodens wahrgenommen, das seine Nase und Ohren in Bewegung gebracht hatte. Aber das hatte jetzt wieder ausgesetzt. In den letzten beiden Minuten waren dann auffallende, aber nicht bedrohliche Geräusche vernehmlich gewesen. Ein schnappender Laut und darauf ein Surren, wie von den Flügeln einer Wildtaube. Das Kaninchen streckte das eine Bein faul und wohlig in den warmen Sonnenschein. Da war das Schnappen wieder, dann ein Surren und ein dumpf knirschender Schlag auf Pelz. Das Kaninchen saß vollkommen still und seine Augen weiteten sich. Seine Brust war von einem Bambuspfeil durchbohrt, dessen Eisenspitze hinter ihm tief im Boden steckte. Das Kaninchen fiel nach der einen Seite über und seine Beine liefen und strampelten noch einen Augenblick durch die Luft, ehe es reglos liegen blieb.
Genau durchs Herz. Ich werde sagen, du hast es erlegt. Ich werde auch sagen, dass es ein schwerer Schuss war.
Ja, das war's wohl.
Vor Lee und Vater werde ich dir den Ruhm lassen.
Ich weiß nicht, ob ich den Ruhm will. Nicht den ganzen. Wir können doch sagen, wir hatten beide zugleich geschossen, wüssten aber nicht, wer getroffen hat.
Eigentlich war es doch mein Pfeil.
Nein, war es nicht.
Siehst du die Kerbe da? Das ist meiner.
Wie kam der in meinen Köcher?
Auf jeden Fall werde ich dir den Ruhm überlassen.
Nein, Kerl. Wir wollen sagen, dass wir beide geschossen haben.
Okay, aber wenn Lee erkennt, dass es mein Pfeil ist, er wird denken, du lügst.
Nun, dann lassen wir ihn einfach in seinem Glauben.
Ich wollte bloß, dass du dir darüber klar bist.
Was machen die Jungs, Lee?
Sie sind auf Kaninchenjagd.
Ich bin hingefahren, um sie zu sehen.
Oh. Und? Wie war sie?
Unglaublich, dass es auf der Welt ein derartiges Geschöpf gibt.
Das kommt davon, dass ihr Okzidentalen keine Teufel habt, mit denen sich das erklären ließe.
Voriges Jahr wäre ich zu Sam Hamilton gegangen, um mich mit ihm auszusprechen. Jetzt spreche ich mit dir.
Vielleicht haben wir beide etwas von ihm mitbekommen. Nichts anderes ist wohl das, was man Unsterblichkeit nennt.
Ich bin frei. Ich kann jetzt mit meinen Jungen leben. Vielleicht kann ich sogar wieder eine Frau ansehen. Verstehst du?
Ja, ich verstehe. wenn Sie frei sind, dann könnten Sie wohl auch mich frei machen?
Was meinst du damit, Lee?
Könnten Sie mich gehen lassen?
Bist du hier nicht zufrieden?
Kein Mensch ist wohl zufrieden, solange noch etwas ungetan ist, was er zu tun wünscht.
Was möchtest du denn tun?
Ich sprach schon mit Mr. Hamilton davon. Ich will im Chinesenviertel von San Francisco einen Buchladen eröffnen. Im Hinterzimmer würde ich wohnen. Und meine Tage wären angefüllt mit Diskussionen und Disputationen.
Natürlich kannst du gehen. Auch wenn ich mir jetzt gerade wünschte, dass du ein Sklave wärst, dass ich es dir abschlagen könnte. Aber könntest du damit noch eine kurze Zeit warten?
Wozu?
Dass du mir hilfst, mit meinen Jungen bekannt zu werden. Ich möchte die Farm hier wieder in Schwung bringen. Vielleicht auch verkaufen.
Sie wollen mir doch keine Falle stellen. Dass ich schwach werde. Bitte versuchen Sie nicht, mich unbedingt zu brauchen. Das ist der ärgste Köder für einen einsamen Menschen.
Einen einsamen?
Wir sind beherrschte Menschen, wir Chinesen.
Wir sollten jetzt nach Hause gehen.
Wir könnten die ganze Nacht hier draußen bleiben.
Es ist nachts zu kalt. Erinnerst du dich, wie du heute früh gefroren hast?
Quatsch, mir ist nie kalt.
Heute früh war dir aber kalt.
Nein, ich hab nur so getan. Willst du etwa behaupten, ich lüge?
Ich habe keine Lust, mich zu prügeln.
Hast wohl Angst?
Nein, bloß keine Lust dazu.
Aaron merkte, dass sein Bruder etwas im Sinn hatte, aber er wusste nicht was. Cal war ihm ein Rätsel.
Du, Aaron, ich weiß ein Geheimnis.
Was denn?
Ich weiß nicht, ob ich es verraten darf.
Sag's doch.
Du sagst es nicht weiter?
Nein.
Wo meinst du, dass unsere Mutter ist?
Sie ist tot.
Nein.
Doch.
Sie ist fortgelaufen. Ich habe Männer darüber sprechen hören.
Das waren Lügner.
Sie ist fortgelaufen.
Das glaube ich nicht. Vater sagt, sie sei im Himmel. Und Lee sagt, sie sei ein Stern.
Bald laufe ich auch fort und suche sie. Dann bringe ich sie zurück.
Sie ist im Himmel.
Nein.
Warum sollte Vater denn lügen?
Weiß ich nicht.
Glaubst du denn nicht, dass sie im Himmel ist? Warum sollte sie denn weggelaufen sein?
Vielleicht konnte sie uns nicht leiden.
Durch die in seinen Augen aufsteigenden Tränen konnte Aaron die Augen des Bruders sehen, die hart und vernünftig waren. In Cals Augen standen keine Tränen. Cal hatte ein angenehm erregtes Gefühl. Er hatte ein neues Mittel, ein neues geheimes Werkzeug gefunden. Er wollte es prüfen und erwägen, wann und wie oft es anzuwenden sei.
Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich tu's nie wieder. Es gibt ein Gewitter. Komm, schnell.
Haben die das wirklich gesagt?
Vielleicht habe ich mir alles nur eingebildet. Komm. Es ist jemand da.
Vater hat Besuch? Wer kann das sein?
Es ist ein Mann.
Und eine Frau. Vielleicht ist es unsere Mutter. Sie ist zurückgekommen.
Ich denke, sie ist im Himmel. Hörst du? Das ist eine Kinderstimme.
Ein Mädchen.
Die Jungen sind gerade gekommen, Mr. Trask.
Kommt herein, Jungs. Kommt nur herein.
Das sind meine Jungen, die Zwillinge. Das da ist Aaron und der da Caleb. Mhm. Jungs, gebt den Gästen die Hand. Mr. und Mrs. Bacon sind vor dem Regen geflüchtet.
Ja. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Ma'am.
Willst du meine Tochter nicht begrüßen?
Aaron fuhr zusammen und streckte seine Hand demütig aus. Es ergab sich aber nichts. Seine Hand blieb einfach vor dem Mädchen in der Luft hängen. Das Zimmer schien von drückendem Schweigen erfüllt. Auf einmal hörte Aaron ein die Stille zerreißendes Kichern. Es kam von Cal. Da griff Aaron nach der Hand des Mädchens und schüttelte sie wie einen Pumpenschwengel dreimal auf und ab. Ihre Finger fühlten sich so weich an, als habe man lauter Blütenblätter in der Hand. Er sah Cal vortreten und einen formvollendeten Händedruck mit dem Mädchen tauschen.
Guten Tag.
Guten Tag.
Das hatte Aaron ganz vergessen.
Guten Tag.
Ja, also meine Tochter heißt Abra, Jungs. Ist das nicht ein komischer Name?
Mir kommt der Name Abra gar nicht komisch vor.
Mein Mann meint komisch im Sinne von ausgefallen. Wir sollten jetzt aber gehen. Vielen Dank, Mr. Trask.
Ja, aber bleiben Sie doch, Ma'am. Lee bereitet gerade einen Tee. Das wird Sie ein bisschen aufwärmen.
Sehr liebenswürdig, Mr. Trask. Kinder, es regnet nicht mehr. Geht raus spielen.
Ein schönes Stück Land haben Sie da.
Ja, jawohl. Ich schäme mich ein bisschen, es zu gestehen. Ich habe es gar nicht bewirtschaftet. Oh. Habe als Kind zu viel ackern müssen. Ich bin wohl von Natur ein Müßiggänger. Und mein Vater hat nicht gut daran getan, mir so viel zu hinterlassen, dass ich ohne Arbeit auskommen konnte.
Aber wer kümmert sich denn um Ihre Jungen?
Ja, soweit man sich um sie kümmert, ist das Lees Arbeit.
Sie meinen diesen Chinesen?
Ja, er hat die Jungen aufgezogen.
Oh, die armen Schäfchen.
Ich bringe ihr Tee.
Nein, ja,
Sir,
ja, schon gut.
Lies der Lentil in Ihre Tasse.
Also, wenn Sie Ihr Land nicht bestellen, warum verpachtet Sie
okay.
es nicht? Und ziehen in die Bezirkshauptstadt, wo wir gute Schulen haben.
Mein Mann hat lange der Schulbehörde angehört.
Erziehung ist der Schlüssel zur Zukunft.
Bitte schön.
Alles wird denjenigen zuteil, die über Wissen
sehr gerne. Sehr gerne.
Jetzt lass das doch mal. Also ich halte die Fackel der Bildung hoch. Ich könnte Ihnen sicher einen guten, verlässlichen Pächter beschaffen.
Adam dachte an eine große Weltkugel, die am Ast einer seiner Eichen hing und hin und her schwang.
Mr. Trask.
Seine Gedanken sprangen zu Cyrus Trask, der auf seinem Holzbein herumhumpelte und mit dem Spazierstock darauf klopfte. Er sah das strenge Feldwebelgesicht des Vaters vor sich, während der seine Söhne exerzieren und mit schwerem Tornister marschieren ließ. Adam spürte geradezu den mit Steinen beladenen Tornister auf seinem Rücken. Und er sah das höhnische Gesicht von Charles. Charles. Seine bösen wilden Augen. Den aufsteigenden Jähzorn. Und mit einem Mal hatte er den Wunsch, Charles wiederzusehen.
Na klar. Ich werde die Jungen mitnehmen.
Wie bitte?
Ach, Verzeihung. Es fiel mir gerade etwas ein, was ich vergessen hatte. Es fiel mir doch gerade ein, dass ich meinem Bruder seit über 10 Jahren zu schreiben vergessen habe.
Ja. Ja, also ich glaube, ich...
Ich glaube, ja. Wir müssen dann mal, ach, ja?
Ja, okay. Vielen Dank für den Tee, Mr. Trask.
Ja, vielen Dank.
Wie alt bist du?
10? Ich werde bald 11. Wir sind 11 und werden bald 12.
Abra schob ihr Hütchen zurück. Es rahmte ihren Kopf ein wie ein Heiligenschein. Sie war sehr hübsch. Ihr dunkles Haar war in 2 Zöpfe geflochten. Ihre kleine Stirn war rund und gewölbt, ihr Näschen ein niedliches Stupsnäschen. Sie hatte ein festes Kinn und ihr Mund war schön groß und breit und ganz rosig. Unter geraden Brauen hatte sie nussbraune Augen, die klug und vollkommen furchtlos blickten.
Ich schenke dir mein Kaninchen.
Was für ein Kaninchen?
Das wir heute erlegt haben. Mit einem Pfeil mitten durchs Herz geschossen.
Es war mein. Was soll ich denn mit einem ekligen Kaninchen anfangen?
Ich wasche es dir sauber, tue es in eine Schachtel und binde die mit einer Kordel zu. Und wenn du es nicht essen willst, dann kannst du eine Beerdigung machen, wenn du Zeit hast. In Salinas.
Ich gehe zur richtigen Beerdigung.
Du willst unser Kaninchen also nicht haben?
Wenn du es in eine Schachtel tust.
Unsere Mutter ist auch beerdigt.
Wo denn?
Das wissen wir nicht. Aber ich werde Vater fragen, wo ihr Grab ist, damit wir Blumen hinbringen können.
Ich kann einen Kranz binden. Das wird eurer Mama gefallen.
Ich packe jetzt das Kaninchen ein. Ich habe noch den Karton, in dem meine Unterhosen angekommen sind.
Worüber lachst du, Kerl?
Über nichts.
Er ließ seinen Blick auf ihr ruhen. Er wusste, dass sie seinen Bruder vorzog. Das war für ihn nichts Neues. So gut wie alle zogen Aaron mit seinen goldenen Haaren und seinem aufrichtigen Wesen vor. Er überlegte, wie er Abra für ihre Neigung zu seinem Bruder bestrafen könnte. Das heimliche Bestrafen war bei ihm geradezu zu etwas Schöpferischem geworden. Er lag auf der Lauer, bis der Bewunderer Aarons sich einmal eine Blöße gab. Und dann geschah etwas, von dem das Opfer nie erfuhr, wie und warum es eingetreten war. Aus dem Rachegefühl gewann Cal eine Empfindung von Macht. Und aus der Macht wieder eine Freude. Es war die reinste, stärkste Gemütsbewegung, die er kannte. Bei all dem war er Aaron zugetan, liebte ihn. Schon allein deshalb, weil er in der Regel den Anlass für Cals Siegesgefühle bot.
Ich möchte wissen, wo dein Bruder so lange bleibt.
Er sucht wohl danach.
Nach dem Kaninchen?
Nein, nein, das hat er ja schon. Das ist ja tot. Aber vielleicht kann er das andere nicht fangen.
Was für ein anderes?
Es soll eine Überraschung sein. Er hat es vorigen Freitag gefangen. Es hat ihn auch gebissen.
Wovon redest du eigentlich?
Du wirst schon sehen, wenn du den Karton aufmachst. Ich wette, er sagt, du sollst ihn nicht gleich aufmachen.
Cal kannte seinen Bruder. Eben kam Aaron aus dem Haus gestürzt mit einer Pappschachtel.
Hier, aber mach sie erst auf, wenn du daheim bist.
Ja, nun nimm's doch schon, Kind. Los, beeil dich. Es ist schon sehr spät.
Du hast deine Höschen nass gemacht.
Der Wagen der Bacons fuhr vom Hof. Sie sahen ihm nach. Kurz vor der ersten Straßenbiegung kam Abras Hand zum Vorschein und die Schachtel fiel auf die Straße hinunter. Kell legte den Arm um die Schultern des Bruders.
Ich wollte sie heiraten. Ich habe einen Brief in die Schachtel getan. Da habe ich ihr einen Antrag gemacht.
Warum hat sie dein Geschenk denn weggeworfen?
Ich weiß es nicht.
Was sagst du dazu, Kell?
Ich werde sie wohl Evan überlassen.
Ist sie nett?
Sie ist sehr nett. Lieb und nett.
Das freut mich zu hören, wenn sie meine Schwiegertochter werden soll.
Sie ist wirklich ein nettes Mädchen. Sie sagte, wir sollen dich fragen, wo das Grab unserer Mutter ist, damit wir Blumen hinbringen können.
Dürfen wir das, Vater?
Ich wollte, wir könnten. Aber das Grab eurer Mutter ist weit weg von hier. In der Gegend, aus der sie stammte.
Wieso?
Manche Menschen wollen dort begraben sein, wo sie herstammen. Bei uns Chinesen ist das auch so.
Mr. Bacon hat vorhin einen Vorschlag gemacht. Er meinte, es sei vielleicht von Vorteil, wenn wir nach Salinas übersiedeln. Da gibt es bessere Schulen und viele Kinder, mit denen ihr spielen könntet. Was meint ihr?
Und was wird hier?
Abra wohnt in Salinas.
Überlegt es euch. Und jetzt ab ins Bett mit euch.
Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Lee.
Woran ich denken muss, das ist die Lüge. Sie könnte alles vergiften. Wenn Sie je herausfinden, dass Sie sie belogen haben, so wird auch das Wahre, was Sie ihnen sagen, darunter leiden. Sie würden ihnen nichts mehr glauben. Und wenn Sie nach Salinas ziehen, wird die Gefahr, dass Sie es herausfinden, größer.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Harry Kahn. Folge 10. Komposition: Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.